Mit Vera Lenz am Mikrofon herzlich willkommen zum Online-Talk einer Netzreporter XL-Ausgabe. Heute mit einem Format-Experiment. Wir nennen dieses Format der digitale Bürger und der Singular deutet schon darauf hin, dass ich nur einen Studiogast heute hier begrüße, der aber in seinem Internetleben schon einige Experimente gewohnt ist und darum passt das ganz gut hierher. Herzlich willkommen, Jochen Wegner. Hallo.
Danke.
Wir nehmen die Republika, die in dieser Woche zum 7. Mal stattgefunden hat, zum Anlass, nicht nur über diese Konferenz zu reden, sondern auch über die wichtigsten Themen zu sprechen und die einmal durchzugehen, die hier in Berlin diskutiert worden sind, und wollen fragen, wie haben sich die Netzpolitik und die Netzkultur in den letzten 10 Jahren entwickelt. Jochen Wegner ist dafür prädestiniert aus verschiedenen Blickwinkeln. Zum einen das Alter,
sage ich jetzt mal so.
Er ist kein Mitzwanziger mehr, aber natürlich bei weitem auch nicht alt, Jahrgang 1970. Und dadurch hat er aber auch schon mal einen größeren Blick. Er kann einen größeren Blick werfen auf die Entwicklungen im Netz, zumal er seit 1994 in dem Medium unterwegs ist. Das sind immerhin 18 Jahre, da haben Sie ganz schön was vorgelegt.
Ja, danke. Ja, es damals noch in Mailbox-Zeiten, daran erinnern sich sicherlich noch einige, wo man mit diesen knarzenden Modems sich einwählen musste. Und danach kam auch schon das Netz in Deutschland ein bisschen hoch, 96 oder so.
Und 94, was haben Sie da gemacht?
Wir haben damals schon eine Community, die ja heute sehr wichtiges Thema gehabt, von Journalisten, die schwierigsten Leute, wenn es um Communities geht überhaupt. Und erst in einer Mailbox tatsächlich, das schwappte so aus den USA rüber und sind dann später ins Internet gegangen damit.
Okay, ich sag mal ganz kurz was zum Werdegang von Ihnen, bevor wir dann zu den Themen kommen. Ausbildung zum Wirtschaftsjournalist, Studium der Physik und Philosophie, interessante Kombination. Dann beim Focus, stellvertretender Ressortleiter Forschung und Technik. Bis Oktober 2010 waren Sie dann Chefredakteur von Focus Online, daher werden Ihnen sicherlich die meisten auf jeden Fall kennen. Und als Geschäftsführer waren Sie zuständig für Investments in innovative Projekte. Danach Geschäftsführung von Mark 10 Publishing GmbH, ein Projekt, das derzeit auf Eis gelegt ist, und Gründer des größten deutschsprachigen Online-Forums für Journalisten, Yonet.org. Und jetzt Berater, Unternehmer und Journalist. Sie leben in Berlin und München und entwickeln digitale Strategien für Verlage, Unternehmen und Startups im In- und Ausland. Zum Beispiel, darf man das verraten?
Nicht wirklich, die sind alle sehr verschwiegen. Es geht meistens um große Verlagshäuser, ein paar Banken sind jetzt auch neuerdings dabei. Es geht immer darum, wie denken wir das weiter, also das Geschäft, das wir gerade machen, für die nächsten 5 bis 10 Jahre, was natürlich super spannend ist, weil kein Mensch weiß, was in 5 bis 10 Jahren ist.
Okay, dann fangen wir erstmal mit der Republika an. Gestern ist sie zu Ende gegangen, heiß war sie erwartet worden und für viele war natürlich die wichtigste Frage, hat sie noch diesen Charakter des Klassentreffens? Ist sie noch frisch? Stimmt die neue Location? Mhm. Wie haben Sie das erlebt?
Ganz nett, muss ich wirklich sagen. Das war ganz schön. Johnny Häusler, der das unter anderem organisiert, kam sofort und meinte, und wie ist es? So nach 10 Minuten traf man sich draußen beim Rauchen, wie jedes Jahr. Und ich fand es tatsächlich so heimelig wie in den Vorjahren, was wirklich wichtig ist bei solchen Konferenzen, weil ganz ehrlich, die ganzen Panels, Vorträge sind wichtig für die Medien, aber für jemanden, der dorthin geht, ist diese Vernetzung, das Treffen von Leuten viel wichtiger und das hat definitiv genial funktioniert. Ich war ganz, ganz begeistert und auch die 4000 statt 700 Leute von früher hat man jetzt nicht bemerkt. Also es, dadurch, dass man eine neue Location hatte, war es wirklich sehr angenehm, fand ich.
Die neue Location war die Station. Wissen Sie, was da vorher drin war eigentlich?
Habe ich vergessen.
Und ich wusste es noch nie. Dann übergehen wir das einfach. Was immer auch ein Thema war, bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, war das fehlende WLAN und die manchmal so ein bisschen schwierige Infrastruktur. Gehört das eigentlich
ja,
dazu?
Ja, das ist der Konferenzwitz gleich am ersten Tag. Das ist die Definition einer Internetkonferenz, ist, wenn es kein Internet gibt. Das kann man, glaube ich, auch erklären, weil nirgendwo findet man natürlich so viele Leute, die mit so vielen Devices zur gleichen Zeit unbedingt ins Netz wollen. Woran es diesmal gescheitert ist, weiß ich nicht, weil es war schon quasi in den ersten Minuten tot, als man kam. Und blieb dann auch relativ stotternd, blöderweise auch 3G, also die Mobilverbindung per Handy oder so, war total überlastet, war mein Eindruck. Das gehört dazu. Also ich habe es quasi eigentlich noch nie anders erlebt, kann mich dunkel erinnern, mal auf einer Konferenz gewesen zu sein. Da gibt's auch Spezialisten, die nichts anderes machen, habe ich gelernt, als solche Konferenzen zu vernetzen, weil das wirklich anspruchsvoll ist.
Wie kommt das? Sind das so eine Riesenkapazitäten, die da genötigt werden?
Ja, na klar, wenn alle gleichzeitig ihre Videos hochladen oder mal gucken, den Livestream von Spiegel Online oder so, dann ist relativ schnell das Netz tot. Ich glaube, in dem Fall lag es an was anderem.
Ich fand es ganz lustig, wenn man nämlich getwittert hat, dann kam manchmal der Tweet erst eine halbe Stunde später raus, was ein bisschen doof war, weil das Panel dann schon längst vorbei gewesen ist.
SMS hatten sogar Delay, aber das hat da wahrscheinlich nichts damit zu tun.
4000 Leute waren da offiziell von mal früher 700. Wie erklären Sie sich, dass es dann trotzdem noch so diesen Groove beibehalten hat?
Naja, weil sozusagen man nimmt natürlich nur die Zielgruppe wahr, die schon immer da ist, als jemand, der schon länger dabei ist. Und die finden sich alle. Das ist das Wichtige. Also es verläuft sich nicht, sondern man hat so ein zentrales Forum irgendwie. Das haben die auch wirklich sehr schön gelöst mit so wandernden Stuhlbergen, auf die man sich dann flätzen konnte. Es gab ganz viele Ruhezonen, Sitzsäcke und so weiter, auf denen man rauchen konnte und mit Leuten wirklich sehr interessante Gespräche führen konnte.
Die Republika ist ja nur eine Konferenz unter vielen. Wir haben so einen richtigen Konferenzmarathon oder Konferenzzirkus, haben sie es mal genannt. Nächste Woche zum Beispiel ist an derselben Stelle schon die Next, auch eine Internetkonferenz. Wie ordnet sich denn die Republika in diesem ganzen Konferenzmarathon ein?
Die ist tatsächlich ein bisschen besonders. Also zumal sie jetzt zumindest in Deutschland eine dieser großen Graswurzelkonferenzen ist. Und die haben normalerweise das Profil, dass sie halt Sterbliche wie mich jetzt ein bisschen abschrecken. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich auf dem Chaos Communication Congress jemals so wohl fühlen würde wie hier. Es ist eine ganz nette Mischung und es ist halt nicht eine Konferenz wie alle anderen, fast alle anderen, die dann sehr stark von Investoren durchsetzt sind. Die sind da zwar auch, aber halten sich erstaunlich zurück. Es gab auch ein Panel, wo es natürlich wieder um den Standort Berlin und die Startups und so weiter ging. Ist aber nicht so extrem wie auf den anderen, sondern es standen tatsächlich diese netzpolitischen Themen im Vordergrund. Das finde ich auch richtig und wichtig, dass es die gibt. Abseits von Parteigründung, ja, dass also jeder zu diesem Thema was erfahren konnte und damit diskutieren konnte.
Eine Bank habe ich zum Beispiel da gesehen, die dort geworben hat. Aber es stimmt, es hielt sich im Rahmen. Übrigens kam gerade per Twitter die Nachricht, es war ein Postbahnhof früher gewesen.
Ja, irgendwo, so Sortierstation oder irgendwas. Ja.
Genau. Danke. Die Next, was wird das sein? Das ist ja auch eine sehr wichtige Internetkonferenz.
Ja, also ist sehr viel stärker, ich sag mal so, für Startups und auch für die Medienindustrie, für die Werbeindustrie gedacht. Das ist mein Gefühl. Sehr viel stärker für Investoren geeignet und nicht so sehr für Leute, die sich mit eher den politischen Fragen beschäftigen.
Jetzt hatten wir hier eine riesenbreite Themenpalette in diesem Jahr. Man hat das Gefühl, es wird immer breiter. Zum Beispiel Relearn, Bildungsthemen, Reinnovate und Co-Funding, Wirtschaftsthemen, Netzpolitik, Netzkultur, Journalismus. Hat Ihnen was gefehlt?
Nee, mir war es eher zu viel. Ich fand also alles in allem ganz tolle Konferenz, um Leute zu treffen. Mich haben wenige Panels tatsächlich sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir jetzt auch im Vorfeld noch mal Videos angeguckt von Sachen, die ich nicht sehen konnte. Insgesamt muss ich sagen, dass das Niveau der Beiträge auf den Bühnen nicht so war, wie ich mir das wünschen würde bei so einer riesigen Konferenz. Das wäre, finde ich, schon der Auftrag fürs nächste Jahr, ein bisschen stärker zu gucken, dass die Speaker wirklich die Leute mitreißen. Und da war halt Sascha Lobo einzigartig und dann kam lange nichts.
Über den reden wir unbedingt auch noch in dieser Sendung. Wobei ich mich manchmal frage, ob man, wenn man so aus der Richtung kommt, vielleicht auch überinformiert ist oder so. Ja, dass man einfach auch viele schon weiß, was da diskutiert wird.
Das ging, ja, und das ist genau das Problem. Dann sitzen die Leute da oben und tun so, als wüssten sie schon alles, das Publikum wüsste schon alles. Und man fragt sich halt, warum höre ich dann eigentlich zu? Und das war zum Teil sehr insiderisch, das gehört sicherlich dazu. Wahrscheinlich sind solche Panels immer dazu da, nur als Kristallisationskeim der Leute zu dienen, damit die sich irgendwo treffen und finden können, dass man halt die Leute, die man gern treffen will, dann auch tatsächlich trifft.
Uns ist noch aufgefallen, Netz für Kinder oder Senioren, das war gar kein Thema.
Das ist vielleicht nicht die Zielgruppe.
Und was mir auch aufgefallen ist, vielleicht ist es mir entgangen, dass die Piraten kein explizites Thema waren. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen.
Das war die DNA der Konferenz so ein bisschen. Die Piraten waren Piraten ja da und auch auf Panels, aber die Piraten als Thema auf dem Panel gab es tatsächlich nicht, meiner Meinung nach. Ja. Aber warum auch? Ich meine.
Ja, ich habe mir überlegt, das wird vielleicht erst kommen, wenn die Partei sich vielleicht so etabliert hat, dass sie dann als etablierte Partei mal zum Thema der Netzgemeinde wird, wenn man sich dann an ihr reibt vielleicht.
Ich glaube eher, dass sozusagen die Piratenbewegung und die Republika so eng miteinander verknüpft sind, dass es fast schon unoriginell wäre, ein Piratenpanel zu machen. Ich meine, Entschuldigung, die Piraten sind auf jedem Cover jedes Nachrichtenmagazins zurzeit. Warum sollte man jetzt ein grundlegendes Piratenpanel noch machen? Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass das eher die Überlegung war.
Welche Bedeutung kommt dieser Konferenz im gesellschaftlichen Kontext zu? Haben Sie das Gefühl, die sind angekommen? Also man hat es ja in den großen Nachrichtensendungen, war was über die Republika in fast jedem großen Printmagazin, war was darüber. Spiegel Online hat es gestreamt, also auch große Medien waren dabei. Sind die angekommen in der gesellschaftlichen Mitte oder zumindest in der breiten Wahrnehmung?
Ja, zum ersten Mal seit ein paar Jahren hat man das Gefühl, dass das, woran relativ viele Leute Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, gearbeitet haben, tatsächlich Mainstream wird. Und das ist schon verrückt. Also dass auch wiederum eine Partei wie die Piraten Potenzial hat, das weit über dem der FDP, der Grünen zusammenliegen könnte. Das ist neu. Ja, und ich glaube, das ist der Humus, sowas, die Leute, die sich auf der Republika versammeln, das ist der Humus, auf dem sowas entstanden sein könnte.
Jetzt kommen wir mal zu Sascha Lobo, weil den fanden Sie am interessantesten. Sie sagten ganz weit vorn und dann erstmal eine Weile nichts.
Der hat mich am besten unterhalten und der hat mich bei der Stange gehalten. Und das ist, ich finde das extrem wichtig. Es waren ja auch zum Beispiel Speaker da, die auch auf der TED-Konferenz sprechen. Die TED, die jetzt hierzulande nicht so bekannt ist wahrscheinlich, ist eine Konferenz, die extrem darauf achtet, dass wirklich jeder Beitrag, der nur sehr kurz sein darf, ich glaube 15 Minuten, wirklich auf den Punkt ist und die Leute mitreißt. Und das finde ich nicht so schlecht. Ja, das ist zwar wahnsinnig uncool, dass die Leute dann üben, was sie sagen werden, wenn sie einen Vortrag halten. Und dass also so Panels sind extrem durchchoreografiert. So muss es nicht sein, aber ein bisschen hat mir das gefehlt. Also so ein bisschen mehr, ich überlege mir, was ich da jetzt sage und warum ich das sage, das hätte ich gern gehabt. Das ist natürlich auch dem Graswurzelcharakter geschuldet, weil jeder kann ja da sich bewerben und sagen, ich würde aber gern was machen. Und das ist natürlich toll. Man erkauft dann so ein bisschen das Kursorische, was viele Beiträge dann hatten. Das war ein bisschen schade.
Gut, dann kam also Sascha Lobo am Mittwochabend mit einer Überraschungskeynote. Und das ist ein interessanter Gegensatz. Zwar haben wir festgestellt, die Konferenz ist schon oder die Wahrnehmung über diese Konferenz und die Netzgemeinde ist schon in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Aber Sascha Lobo sagte, das Problem, das wir haben oder was die Netzgemeinde hat, sind die 30 Millionen Menschen, die nicht im Netz sind. Und denen müsste man sich doch mal endlich zuwenden. Und er stellte fest, dass es zum Beispiel paranoide Vorurteile gibt in der Gesellschaft bezüglich des Netzes, zum Beispiel beim Thema Anonymität. Wie Anonymität führt dazu, dass Teenager Selbstmord begehen oder führt zur Verrohung der Sitten. Also da gibt's so die verrücktesten Bilder in der Gesellschaft. Und hier brauchen wir generell Gegenerzählungen, meint er. Wir hören ihn mal ganz kurz, wie er das formuliert hat.
Ganz viel von der Diskussion, die im Moment um das Internet herum stattfindet und die politisch sehr entscheidend ist, beruht auf Narrativen, also auf Kurzanekdoten, Kürzestanekdoten, wo jeder annimmt, die seien wahr, aber dabei fühlen sie sich nur wahr an. Sie sind nicht zwingend auch wahr. Was zum Beispiel im Thema Anonymität gibt es das Narrativ, dass anonyme Diskussionen irgendwie schlechter wären und irgendwie komisch ins Beleidigende abdriften würden. Das scheint nicht so zu sein. Es gibt nicht so viele wissenschaftliche Untersuchungen, aber so die ersten Daten, die man dazu hat, zeigen, dass Anonymität gar nicht so sehr das entscheidende Kriterium für die Qualität einer Debatte ist. Viele Leute trauen sich in Anführungszeichen inzwischen unter Klarnamen Dinge, wo man mit den Ohren schlackert. Will sagen, diese ganze Diskussion, um, sagen wir mal, den Umgangston im Netz zu verbessern, was ein berechtigtes Anliegen sein könnte, das auf Anonymität zu fokussieren, ist in meinen Augen schädlich. Und um das abzuwenden, brauchen wir nicht nur Studien, um zu zeigen, das hat nicht so viel miteinander zu tun, sondern auch neue Narrative, also Gegenerzählungen, die eher in eine andere Richtung weisen.
Sascha Lobo auf der Republika, was fällt Ihnen dazu ein, Jochen Wegner?
Hat er recht, finde ich. Also das ist wirklich ein Thema. Es gibt ganz viele solcher, ja, Narrative ist ein sehr vornehmes Wort. Man kann auch sagen, solcher kleinen Alltagsmythen, die vielleicht da eine Rolle spielen. Er nannte in seinem Redebeitrag auch, das Internet verkürzt die Aufmerksamkeitsspanne und es macht einsam und blickte in ein Publikum von, ich weiß nicht, 500 Leuten. Und genau. Oder anders gewendet, dass sozusagen von den Netzbefürwortern, der Schwarm ist immer klüger und solche Dinge. Und was ich spannend finde, ist die Frage, wie erreicht man eigentlich die Leute, die nicht im Internet sind, beziehungsweise glauben es nicht zu sein. Ich habe darüber heute Morgen nochmal nachgedacht. Natürlich sind wir alle im Internet, egal ob wir wollen oder nicht. Mittlerweile ist es schier unmöglich zu leben, in Deutschland zumindest, ohne irgendwie mit dem Netz ständig in Kontakt zu sein. Und letztlich betrifft uns das also alle als Bürger dieses Staates oder der Welt, was auch immer. Und es gibt aber Leute, die es einfach nicht interessiert. Und wahrscheinlich wird es sowas wie eine Ressource wie Wasser oder Energie. Und damit muss sich eigentlich jeder Bürger damit beschäftigen. Also müssen wir auch Leute erreichen mit kleinen Geschichten. Finde ich einen guten Ansatz von einem Werber.
Und er ist Werber, ja, er sagt, das hören wir nochmal ganz schnell, dass die User sich um diese Geschichten kümmern sollen.
Natürlich ist es ein Aufruf an die Netzgemeinde, Geschichten zu entwickeln, Narrative zu entwickeln, um den Leuten, auf die es ankommt, nämlich die nicht jeden Tag beruflich oder privat im Internet sind rund um die Uhr. Auf die Leute kommt es an in der Demokratie und die davon zu überzeugen, dass Anonymität wichtig ist. Dazu braucht man Narrative und nicht nur wissenschaftliche Studien. Und die müssen wir hier entwickeln. Die müssen diese Internet-People, die Netzgemeinde oder wie auch immer man sie nennt, zusammen entwickeln.
Große Frage, wie entwickelt man jetzt solche Erzählungen? Wie funktioniert das?
Ich habe ein großes Problem, eine Erzählung zu finden, die das Thema Anonymität positiv wendet. Da könnte ich jetzt lange Geschichten erzählen, warum ich glaube, dass das wichtig ist. Also ich bin auch der Meinung, als jemand, der wirklich viel sich mit sozusagen Diskussionstraffic in Foren beschäftigen musste, rein beruflich auch und privat, es gibt tatsächlich hochqualitative Beiträge, also daher kommt ja das Meme, was er benutzt, hochqualitative Beiträge, die gerade aus der Anonymität heraus entstehen. Vieles, was ich mache, will ich einfach nicht kommuniziert haben und mir fehlen die positiven Beispiele. Ich habe nur negative Beispiele gefunden, aber es gibt natürlich viele tolle Geschichten, die sozusagen andere Meme ersetzen können. Also was ich mal eine Zeit lang gesagt habe, um Leute zu schockieren, war, dass meine Kinder mit dem Internet sprechen gelernt haben, was so halb tatsächlich stimmt. Also ich habe den Fotos gegoogelt von Elefanten oder was auch immer und sie mussten das Wort sagen und zur Belohnung gab es dann diese Bilder. Es war sozusagen der Brockhaus 2.0 oder was auch immer. Und die sind derart mit dem Medium verwachsen, dass sozusagen sich gar nicht mehr die Frage stellt, könnte das Internet den Kindern schaden? Also es ist einfach Teil ihres Alltags, eben wie Wasser und ich mache mal das Licht an. Und damit hat sich die Debatte eigentlich so ein bisschen erledigt, sondern es ist eher die Frage, wie kann ich meine Kinder so erziehen, dass sie intelligent mit dem Medium umgehen. Ja? Und davon gibt es eine ganze Menge Geschichten. Die neueste ist, meine Mutter hat jetzt mit 70 ein iPad bekommen und ist total begeistert und googelt. Also sie singt in 2 bis 3 Chören und googelt also immer das Programm der Chöre und so weiter und hört sich irgendwas an. Und hat das Netz jetzt relativ spät nochmal völlig neu entdeckt, weil es auch so eine mobile Standleitung hat. Es ist eine völlig andere Nutzung natürlich als früher an ihrem Computer, der schon relativ alt war. Und man sieht einfach, wie begeistert die Leute sind, wenn sie mit dem Netz in Kontakt kommen. Und das sind eben nicht alles Trickbetrüger und Leute, die meine Kontodaten ausspionieren wollen, sondern es ist einfach ein unendlich nützliches Medium. Und so hat auch die Anonymität ihren Nutzen, gerade weil es ein Medium ist, das wir alle benutzen.
Das ist lustig, was Sie von Ihrer Mutter sagen. Das zeigt auch, dass es keine Altersfrage ist, ne? Weil die Devices oder die Gegenstände sind jetzt schon so einfach und so komfortabel zum Teil zu benutzen, dass halt jeder das machen kann.
Ja, das war auch so. Also ich werde nie vergessen den Tag, als das iPad in unsere Familie kam und ich lag noch im Bett und die Kinder haben das iPad gekapert, die kannten halt schon das iPhone. Und als ich dann aufstand, haben die schon im Netz irgendwie, ich glaube, YouTube-Videos mit Ernie und Bert geguckt oder sowas. Ja, und ich konnte es einfach nicht fassen. Und nie hat jemand diesen Kindern erklärt, wie das Gerät funktioniert. Im Gegenteil, die sind jetzt 7 und 9 und erklären Oma, wie das alles läuft. Und das finde ich großartig.
Ein anderes Thema, ein anderer Mythos, der übers Netz läuft, Sie sagten es schon, ist diese Einsamkeitsgeschichte, die ja auch völlig unbestätigt ist. Ein großes Thema auf der Republika war nämlich auch immer, oh, man freut sich mal, seine Twitter-Line zu sehen und man flauscht sich gegenseitig und alle waren tierisch begeistert.
Mhm. Ja, aber das ist der größte Mythos überhaupt, dass das Netz einsam macht oder gerade dadurch, dass es ein soziales Medium ist, im Grunde mich persönlich in die Einsamkeit führt, weil ich halt von zu Hause aus meine sozialen Kontakte komplett organisieren kann. Das mag für pathologische Fälle zutreffen. Ansonsten kann ich es einfach nicht bestätigen. Es ist das Gegenteil der Fall. Man hat die unheimliche Chance, mit Leuten, die man mag und die man kennt, informell in Kontakt zu bleiben. Also so ein leichtes Rauschen zu haben, so ein Lagerfeuer, also ein soziales Lagerfeuer, das ständig brennt und das halt nicht mehr an einem konkreten Ort ist, sondern im Netz und auch gar nicht mehr an ein Gerät gebunden ist, was ich auch toll finde, sondern es ist halt auf allen Geräten und am Schluss wird es überall sein und man wird nur noch an ein völlig abstraktes neues Medium denken.
War das schon immer so, dieses Gemeinschaftsgefühl? Also auch in den Jahren zuvor, da ist das jetzt erst so richtig aufgepoppt.
Na, früher war das auch, also fand ich immer so ein In-Group-Out-Group-Thema. Das ging schon los, bevor ich jetzt das Netz, also das Internet wahrgenommen habe, gab es halt Leute, die sich leidenschaftlich mit ihrem C64-Computer oder was auch immer beschäftigt haben. Das war sehr stark In-Group-Out-Group, also ich bin Teil einer Gruppe und ihr wisst gar nicht, was wir da so genau machen, ja, wenn wir 6502 Assembler programmieren. Und dann, das war toll und es ist aber, und das war auch das große Vorteil und das hat sich dramatisch gedreht, finde ich. Also sozusagen inzwischen weiß auch meine Mutter, dass sie ihre Enkel am besten übers iPad erreicht, ja. Und das funktioniert super.
Also ich weiß nicht, ob die User so eine Lust haben, diese Narrative oder die Erzählungen zu entwickeln, aber wer das ja sicherlich tun könnte, sind Künstler oder Schriftsteller oder Schreibende, Poeten, was auch immer. Und Jeanette Hoffmann vom Google Humboldt-Universität, wie ich es jetzt mal ganz unseriös verknappt nenne, sagte auch, die Poesie fehlt, es fehlen die Erzählungen darüber, was oder die Geschichten, die klar machen, was gerade passiert. Ja, wir haben gigantische Datenmengen, wir bewegen uns, sie sagen es, permanent im Netz, manchmal merken wir es gar nicht, aber es gibt gar keine Geschichte, keine Literatur darüber.
These aus der Hüfte geschossen, vielleicht liegt es daran, dass die Leute, die Literatur produzieren, ganz oft immer noch eher allergisch aufs Digitale reagieren. Es gibt großartige Ausnahmen, also Katrin Passig, die zum Beispiel auch da war, ist so eine, ja, die einfach eine, oder Sascha Lobo selbst beherrscht eine Sprache, um die ich ihn sehr beneide.
Ja. Aber als Literat war er noch nicht erfolgreich. Er hat ja ein ja, Buch geschrieben.
War jetzt keine Hochliteratur. Katrin Passig macht das eher. Und es gibt ein paar andere. Peter Glaser fällt mir noch ein, der auch in Berlin lebt, der leider nicht da war. Oder ich habe ihn nicht gesehen. Ein großartiger Schriftsteller, der wirklich mit den Worten umgehen kann, der Geschichten erzählen kann und natürlich im Digitalen verwurzelt ist. Aber man muss schon danach suchen. Also der literarische Mainstream ist sicherlich nicht schon im Netz angekommen. Vielleicht ist das auch ein bisschen viel verlangt.
Ja, man denkt da auch an so große Literaten wie Orwell oder so, der natürlich viel früher auch eine negative Vision entworfen hat, aber immerhin sehr nachhaltig. Darüber spricht man heute noch. Sowas fällt mir, also sowas Großes, sag ich jetzt mal, fällt mir jetzt spontan auch nicht ein.
Vielleicht ist ja besser, wenn Hollywood das Thema ja schon zum 100. Mal entdeckt und wieder nicht entdeckt hat. Ja, also das ist ja die Komödie, die Boy Meets Girl in the Internet, ist ja jetzt nicht mehr neu. Und wahrscheinlich war das aber viel wichtiger für die Genese von Narrativen. Ja. Das war also, ich erinnere mich gut, als das losging, dass sich Leute übers Netz kennengelernt haben und geheiratet haben. Ich werde nie vergessen, ich habe mal eine Zeitungsseite als Journalist durfte ich füllen mit einer Geschichte von einer Frau, die im Chat ihren Mann in, weiß ich nicht mehr, Boise, Idaho irgendwo in getroffen hat und dann haben die also unter dramatischen Umständen sind die zusammengezogen, haben geheiratet. Heute ist das der Standard, ja, es ist ein Geschäftsmodell, diese Leute einander vorzustellen und das hat sich dramatisch verändert auch.
Na, jedenfalls habe ich Sascha Lobo am Ende noch gefragt, ob er dann sieht, dass auf der Republika diese Narrative entstanden sind. Er sagte, naja, er hatte gar keine Zeit, das zu verfolgen, weil er ständig reden musste. Das wird sich erst später zeigen. Was ist Ihr Eindruck?
Ach ja, das ist so eine, diese Geschichten entstehen ganz automatisch. Und ich glaube, man muss jetzt gar nicht Leute dazu auffordern. Ich glaube eigentlich, dass extrem viele positive Geschichten über das Netz gibt.
Kommen wir aber trotzdem zu einem negativen Thema, was auch diskutiert wurde gleich am Anfang auf der Republika, nämlich die Grundthese, das Netz ist in Gefahr sozusagen. Also eigentlich ist ja die Community eher technikoptimistisch, so würde ich das sehen, guckt optimistisch nach vorne. Aber eine Sorge, die die Netzgemeinde ja schon lange umtreibt, ist die um die Freiheit des Internets. Und darum ging es gleich am Anfang der Republika. Der US-Historiker Ibn Moglen, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ja, von der Columbia-Universität hat sich in seiner Keynote sehr skeptisch geäußert. Er hat gemahnt, dass man die Freiheit des Netzes schützen müsse und hat gegen Google, Facebook und Apple geschossen, die Nutzerdaten sammeln und im Fall von Apple Designs schaffen, um uns zu kontrollieren und zu dominieren. Diese Punkte sind ja auch schon oft thematisiert worden. Ist das eigentlich eine neue Diskussion oder gab es die früher auch schon?
Nee, das ist sozusagen Gott sei Dank Teil der ganzen Genese. Jedenfalls seitdem das Netz von den Menschen erobert wird, die jetzt nicht in der Rüstungsforschung arbeiten oder so. Also das hat sich ja in den 90er Jahren hauptsächlich entwickelt, vielleicht auch schon Ende der 80er. Und natürlich ist das keine neue Debatte. Ich fand den Beitrag ganz gut. Ich habe den ein Drittel gesehen und dann noch ein paar Berichte zu ihm gelesen, fand das relativ smart, weil er nicht unbedingt jetzt auf diese rein physikalische Debatte eingegangen ist, wer kontrolliert welche Daten, sondern er hat zum Beispiel einen sehr coolen Satz gesagt, die Dinge, die wir lesen, lesen uns, und kam damit sehr stark auf diese Daten, die wir den ganzen Tag produzieren, wo ich eigentlich auch das Hauptthema sehe. Das ist jetzt nicht, also ich habe jetzt keine Angst vor dem BND. Hm. So sehr wie vor Firmen, die erheblich intelligentere Algorithmen benutzen als der BND, nämlich sowas wie, darauf kam ja auch Amazon, hat das mit dem KGB verglichen, was wäre, wenn der KGB sozusagen eine Bibliothek betrieben hätte und gewusst hätte, was die Staatsbürger lesen, und Amazon macht genau das, beobachtet uns und gibt dummerweise die besten Buchempfehlungen immer noch, die ich kenne. Und hat das ausgedehnt auf alle möglichen Items, die man dort kaufen kann. Und das ist natürlich spannend. Und beängstigend zugleich. Und da es dieses Spannungsfeld, diese Debatte gibt es schon seit es das Netz gibt, seit man diese Algorithmen entwickelt hat, Recommendation Engines betreibt und versucht sozusagen meinem Verhalten abzulesen, was mich noch interessieren könnte, wo ich vielleicht gleich ein Hotel buchen werde und solche Dinge.
Aber was beängstigt gerade Sie daran? Gerade bei Ihnen würde ich jetzt denken, der Sie ja viel mit Daten unterwegs sind, Startups beraten und da auch einen großen Schatz sehen in dem Umgang mit Daten. Gerade bei Ihnen würde ich denken, naja, da sind Sie relativ entspannt und cool.
Ja, bin ich. Also ich bin sozusagen ein Fan davon, möglichst viele meiner Daten zu publizieren, was auch immer mir ist. Ich habe auf meinem Blog ist auch ein Link, wo ich gerade bin und solche Sachen, das finden die meisten Leute irgendwie komisch. Ich habe auch meine Handynummer im Netz und sowas. Das finde ich alles nicht so dramatisch. Es gibt aber Sphären, zu denen zählen zum Beispiel meine erwähnten Kinder, von denen werden sie so gut wie keine Fotos finden. Sie werden einfach nicht wissen, was die machen. Die haben auch keinen Facebook-Account, in den wir schon immer die Babybilder reinstellen. Das gibt's einfach nicht. Und ich will das auch nicht. Ich will, dass die selbst wissen, was mit ihnen geschieht, wenn sie ins Netz gehen. Und da ist eine sehr harte Grenze.
Trotzdem Sie ja aber doch ein Datenfan sind. Ne? Ich meine, Sie sehen doch, dass da ein großer Schatz ist und dass da Firmen also wirklich so Schätze heben können und richtig auch Nutzen bringen können.
Ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, dass ich es ganz toll finde, dass meine Bewegungsprofile ausgewertet werden, dass ich check überall auf Foursquare ein, in einen Dienst, wo man sagt, ich bin jetzt da oder da, das kann man bei Facebook und überall. Ich finde das toll. Ich treffe dann tatsächlich Leute, ach, du bist, also gestern Abend saß ich in einem japanischen Restaurant in Berlin und checke auf Foursquare ein. Und dann kommt jemand raus und sagt, ach, du bist auch hier, habe ich gerade gesehen, ja. Und das finde ich nett. Ich finde es nett, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Und Menschen, die, da verläuft natürlich die Grenze. Man muss wissen, was man da macht. Natürlich kann ich es auch nur zu, 50% beurteilen, was tatsächlich mit meinen Daten geschieht. Oft wissen es die Leute, die es erforschen, selbst noch nicht, was damit möglich ist. Und natürlich verläuft da eine weiche Grenze. Ich möchte aber auf keinen Fall, wenn ich das beeinflussen kann, dass Menschen, die darüber keine Entscheidungsgewalt haben, damit reingezogen werden.
Trotzdem hat Herr Muglin sowas gesagt wie, wir sind Opfer der datensammelnden Industrie, und er hat so die Sorge geäußert, dass das Netz manifestiert wird, also oder festgezurrt wird von verschiedenen Konzernen, und sagt, in dieser Generation entscheiden wir, wie dieses Netzwerk organisiert wird. Sind wir tatsächlich an so einem neuralgischen Punkt nach dem Motto, jetzt oder sonst ist es zu spät?
Ja, und da ist, also das Datenthema ist eins, aber auch das Infrastrukturthema ist eins. Wie kommen die Daten eigentlich dahin, wo sie hin sollen? Wer betreibt das eigentlich? Wem gehört die Infrastruktur? Gibt es bevorzugte Datenströme? Solche Themen.
Diese Netzneutralität-Debatte.
Genau, sozusagen dürfen, wenn ich mehr Geld zahle, kann ich dann schneller bedient werden. Es hat Google ein Vorrecht und so weiter. Das ist sicherlich ein Thema, aber auch, wer ist eigentlich oder wer beherrscht das Betriebssystem der verschiedenen Netzsparten. Also zum Beispiel würde ich sagen, dass Facebook ist eine Art, ich nenne das jetzt mal so als Metapher, Betriebssystem für soziale Medien geworden. Wenn Sie heute ein Startup machen und wollen irgendwas machen, wo Leute interagieren, dann werden Sie in aller Regel versuchen, als erstes eine Schnittstelle zu Facebook aufzumachen, weil Sie dann wahnsinnig schnell wahnsinnig viele Freunde der User da mit reinkriegen. Ja? Das heißt aber im Umkehrschluss, dass Facebook im Grunde die Maschine ist, die meine sozialen Kontakte organisiert. Das kann sich wahnsinnig schnell ändern. Das hat sich auch immer mal wieder geändert. Es gibt soziale Medien, die entstanden und wieder verschwunden sind und niemand erinnert sich heute mehr dran. Aber im Moment ist das so und das sieht danach aus, als würde es auch die nächsten Jahre erstmal so bleiben. Und das ist natürlich eine Frage. Was passiert eigentlich, wenn im Grunde ein Mensch, und das haben wir gerade wieder gesehen, wie stark Mark Zuckerberg seine Firma kontrollieren kann, wenn ein Mensch darüber entscheiden kann, wie wir unser Sozialleben im Digitalen zumindest organisieren. Ich halte das für ein großes Thema.
Das diskutiert werden muss? Oder?
Ja, also, absolut, ja.
Irgendwie geht ja niemand so richtig ran an Facebook. Ich meine, die EU-Kommissarin Vivian Reding sagte im Januar auf der DLD-Konferenz, ja, wir schaffen jetzt hier Privatsphärengesetze und da muss sich auch Facebook dran halten. Und wenn die das nicht machen, dann werden wir die dazu zwingen. Der Markt ist so groß, da können die sich nicht entziehen.
Hihi, ich glaube, wir brauchen Narrative. Das ist nämlich, also die Geschichten werden, so wie sich politische Bewegungen scheinbar aus dem Nichts aus solchen Geschichten erzeugen lassen, wahrscheinlich so sind das auch die Geschichten, die mir bei Facebook zum Beispiel Sorgen machen oder wo ich zum ersten Mal irritiert bin. Ja, also es gibt eine neue Facebook-Funktion, Social Reader heißt das Ding, mit der ich mich ein bisschen beschäftigt habe, weil viele Medien das jetzt benutzen. Und da passiert es dann, man kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich trete dieser App auf Facebook bei vom Guardian, einer sensationellen Zeitung. Und dann sehen plötzlich alle meine Freunde, was ich gerade im Guardian gelesen habe, in dieser Facebook-Applikation, wo die ganzen Guardian-Geschichten reinlaufen. Und ich dachte, naja, also was soll da schon passieren? Ist ja völlig Guardian, da bin ich stolz drauf, wenn jemand sieht, dass ich das lese. Pustekuchen, dann habe ich irgendwie ein blödes Fußballtor, was auf dem Guardian war, gelesen. Das war mir irgendwie peinlich. Also war, Jochen, du interessierst dich jetzt für Fußball und so? Nee, stimmt nicht. Und das ist mir jetzt wirklich 5-6 Mal passiert, dass durch ähnliche Applikationen, die im Grunde schon in meinem Feed pushen, was ich gerade mache, ohne dass ich nochmal das entscheiden konnte. Das macht mir zum Beispiel, einerseits finde ich das unheimlich mächtig, was man damit machen kann, aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, da ist etwas mir meiner Kontrolle entzogen worden, was ich eigentlich lieber gerne kontrolliert hätte. Ich habe zum Beispiel Spotify, bin ein leidenschaftlicher Spotify-User, ich finde es ein sensationelles Angebot, also ein Musikdienst, der im Grunde nicht mehr lokale Daten hat, sondern wo das Konzept ist, dass man im Grunde jeden Song einfach sofort hören kann. Und dafür, wenn man pro User ist, zahlt man ein paar Euro im Monat. Und das Ding ist sehr, sehr eng mit Facebook verknüpft. Das heißt, die Leute können auch sehen, was ich da höre. Finde ich toll. Ja, viele finden das schon relativ schwierig. Und neulich ist es mir passiert, ich hatte einen Artikel in der Zeit gelesen über eine relativ fragwürdige Band, Unheilig. Dachte, aha, was machen die eigentlich? Sehe überall die Plakate, muss ich mal anhören. Und hatte noch sofort eine Debatte in meiner Timeline, mit der ich natürlich nicht gerechnet hatte. Ah, Jochen hat das angehört. Sag mal, Jochen, was hörst du denn für seltsame Musik in letzter Zeit? Ja, und das war mir extrem unangenehm. Andererseits mache ich es jetzt trotzdem weiter so, aber man fühlt sich dann schon beobachtet bei Tätigkeiten, die wahnsinnig intim sind. Was höre ich gerade eigentlich für Musik? Was lese ich für ein Buch? Es gibt hier in Berlin ein Startup, das genau das zum Ziel hat. Austausch über das, was ich aktuell gerade in einem Buch lese und toll finde. Und da ist man schon sehr nah am Gehirn von Leuten.
Wo wir beim Thema gerade sind, Facebook, wie erklären Sie sich, dass Pinterest eigentlich so wahnsinnig eingeschlagen ist?
Keine Ahnung. Also da hat Sascha das auch sehr schön beschrieben. Es war nämlich tatsächlich so, er kam kurz nach nachdem das hier so ein bisschen hochkochte, kam er rein, hat 20 Bilder gepostet und ist wieder verschwunden. Also so die These, wir gucken alles mal an und verschwinden wieder. Und in dem Fall hat es mich sofort wieder ausgespuckt. Mich hat auch Twitter nach ein paar Monaten wieder ausgespuckt, ganz am Anfang. Ich fand es befremdlich. Also man muss das vielleicht auch trotzdem nochmal erklären. Das ist eine Art Dienst, der auf so Fotowänden Fotos sammelt oder Bilder sammelt. Das ist das Konzept. Man gibt einfach eine URL an und dann wird das Bild da gepostet. Und offensichtlich ist es so, dass das zum ersten Mal ein Medium ist, das weit überwiegend von einer weiblichen, jungen Zielgruppe begeistert genutzt wird. Sozusagen so das Poesiealbum. Ich hoffentlich, es ist jetzt nicht zu defetistisch, ersetzt. Oder das Fotoalbum oder was auch immer, das ja im Grunde auch immer so ein Ausdruck des eigenen Lebens ist. Mich hat es wieder ausgespuckt. Also ich habe einen Account und jeden Tag kommen neue Leute, die mir folgen und ich mache da eigentlich so gut wie nichts.
Und warum hat sie Twitter wieder ausgespuckt?
Das war auch so eine Nerd-Geschichte am Anfang. Also das wurde irgendwie, ich glaube, bei South by Southwest irgendeiner Nerd-Konferenz vorgestellt. Und alle so, was sollen wir denn damit mit den 140 Zeichen? Das ist komisch. Ich probiere das jetzt mal aus. Alle schreiben darüber, finden es toll aus meinem Radar und habe es dann nach 3-4 Monaten erstmal wieder weggelegt. Und dann kam so eine zweite Welle, als plötzlich dann erheblich mehr Menschen dabei waren, alle drüber schrieben. Und inzwischen ist es tatsächlich mein Lieblingstool, mein soziales.
Die Twitter-stellvertretende Marketingchefin, glaube ich, war ja auch auf der Republika zu Gast mit einer Keynote. Auch ein ziemlicher Hotspot, würde ich sagen.
Habe ich nicht gehört.
Darum gehen wir nochmal zurück zu Üben Moglen. Er hat ja vorgeschlagen, dass die Entwicklung von freien Medien im Internet eine Alternative sein könnte. Also die Nutzung freier Software und freier Technologien und die Entwicklung freier Telekommunikationsnetze in öffentlicher Trägerschaft. Mhm. Glauben Sie, dass das wirklich eine Alternative ist? Freie Software gibt's ja schon recht lange. Oder wird das immer so eine Art, ich sag's mal, Sidekick bleiben?
Das ist ein kompliziertes Thema. Ich meine, da sind wir sofort auch in der Urheberrechtsdebatte. Natürlich ist freie Software sehr, sehr wichtig, gerade für die Entwicklung des Internet geworden. Zumal quasi das, um das Wort nochmal zu missbrauchen, das Betriebssystem des Netzes halt zum Großteil mittlerweile auf freier Software beruht, für die auf die alle Zugriff haben, die alle verändern können, ohne dass sie erst bei IBM um Erlaubnis fragen müssen. Ja? Also zum Beispiel Server, also Apache-Server, die weiß ich nicht wie viel Marktanteil, 80% oder so haben, also die Software, mit der die Server betrieben werden, ist eine im Grunde freie Software, also eine, die man verändern kann. Und das wird halt immer schwieriger, je nachdem, über welche Urheberrechte oder Rechte man da redet und in welchem Umfang man das möchte, dass Dinge einfach so weggegeben werden. Das kann eine unheimliche Macht entfalten, nämlich zum Beispiel bei bestimmten Softwareprojekten. Bei anderen Themen ist es eher schwierig, ja. Und deswegen haben wir auch gerade diese sehr, sehr vehement geführte Urheberrechtsdebatte.
Das heißt, sagen Sie es nochmal genau, wäre das eine Alternative oder ist das eher so unter ferner Liefen, denn so richtig erfolgreich, also was die breite Masse betrifft?
Die Antwort ist, es ist längst erfolgreich. Und es war auch in der Historie extrem wichtig, dass es das gibt und es wird es weitergeben. Es geht nur nicht für jede, sozusagen für jede Form von Medien. Das ist meine Meinung dazu.
Und weist es die großen Player eigentlich tatsächlich in die Schranken, so wie Apple zum Beispiel, die ja doch relativ geschlossen daherkommen?
Das glaube ich nicht. Also weil sozusagen der Erfolg einer Firma, Apple ist ja ein Beispiel, die machen ja alles falsch laut Lehrbuch, ja, was man falsch machen kann, sind unheimlich geheimnistuerisch, machen ganz komische bis keine Werbung im klassischen Sinn, ja, und haben dadurch erst recht einen Hype entfacht, dass aber sozusagen 99% des Marktes funktionieren eben nicht so. Apple ist der Rossapfel auf der Autobahn, wie auch immer, ist das die große Ausnahme von der Regel. Und Firmen wie Facebook zum Beispiel basieren darauf, dass sie halt frei zugänglichen Code weiterentwickeln, ja, und haben darauf ihr Geschäft aufgebaut. Das hält keinen Giganten von irgendwas ab, aber es kann Innovation extrem befördern.
Ich möchte nochmal zu den Daten zurückkommen. Sie sagten schon, manche Apps sind ziemlich nah dran am Gehirn. Sie lesen was und schon kommt in der Timeline eine Diskussion auf. Was lesen Sie denn da oder was hören Sie für Musik? Es gibt ja dieses EU-Konzept Privacy by Design, was im Januar vorgestellt worden ist, das einmal vorsieht, dass man schon in Designs eine Datenschutzvorrichtung sozusagen einbaut. Also, dass die Dinge schon so hergestellt werden. Aber es sieht auch vor, dass meine Daten mir gehören, sozusagen, die ich ins Netz stelle, die ich im Unternehmen gehe, das sind meine Daten. Hören wir mal ganz kurz die EU-Kommissarin Viviane Reding, die uns das erklärt.
Das Basisprinzip ist, die Daten gehören dem Bürger, nicht einem anderen. Meine persönlichen Daten sind mein Eigentum. Mit dem Eigentum mache ich wie mit anderen Eigentümern, was ich entscheide. Ich entscheide, diese Daten herauszugehen, mit meinen Freunden zu teilen, sie in die Öffentlichkeit zu geben. Das kann und darf ich ja tun. Ich entscheide, diese Daten dann wieder zurückzunehmen. Das muss ich dann auch tun können. Also alles geht vom Prinzip aus, dass die persönlichen Daten eines Menschen dieser Persönlichkeit, diesem Menschen auch gehören.
Klingt logisch und sehr simpel, aber irgendwie doch auch sehr unrealistisch. Hören wir noch mal ganz kurz, bevor wir darüber reden, Helen Nissenbaum. Sie ist Privacy-Expertin an der New York University, dort Professorin, kommt aus einer ganz anderen Kulturkreis sozusagen. Ich habe sie mal gefragt, was sie von dieser Idee, die Daten gehören mir, was sie davon hält.
I don't think that's a good place to start with privacy protection. I don't think that your data is yours. It's about you. That does give you certain rights over it, and it matters how that information flows. But as long as you're going to be a social being, the information about you, what you've done, who you are, what you look like, and so on, it's all part of society. And so that doesn't give you no rights with respect to information. It just means that you don't have some absolute total property right over your information. And if that's the starting place of a theory, you still have to figure out what other rights people have in relation to that property. It doesn't help you with solving some of the hardest problems, which are when there's a conflict of interest between some people and other people with regard to that information about you.
Ich fasse das mal ganz kurz in Deutsch zusammen. Sie sagt, sie glaubt nicht, dass es der richtige Ansatz ist, um über Datenschutz zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass deine Daten dir gehören, sie sagt sie. Sie sind nicht deine, sondern sie handeln von dir. Das gibt dir bestimmte Rechte über diese Daten und es ist durchaus von Bedeutung, wie sich diese Daten bewegen. Aber solange du ein soziales Wesen bist, sind alle Informationen über dich, was du gemacht hast, wie du aussiehst und so weiter, Teil der Gesellschaft. Und deshalb sind diese Informationen nicht dein absoluter Besitz. Und wenn man unter dieser Voraussetzung mal über eine Theorie nachdenkt, muss man eben immer noch darüber diskutieren, wie man mit Daten angemessen umgeht und wie die verschiedenen Interessen, die ja an diesen Daten vorliegen, ausgleicht. Zwei sehr gegensätzliche Positionen. Ja, Viviane Reding sagt, deine Daten gehören dir. Helen Nissenbaum meint, das ist totaler Quatsch. Wie sehen Sie das?
Das ist putzig, weil die Debatte gibt es seit den, ich glaube, 80er Jahren. Da hat jemand, den ich sehr bewundere, Howard Rheingold heißt der hat ein Buch geschrieben damals, das hieß Virtual Community. Und der war so, das war so das erste große Buch, das die sozialen Mechanismen in digitalen Medien beschrieben hat. Und ich erinnere mich gut, da gibt's ein Kapitel, da geht's darum, dass ein User oder eine Userin in einem Diskussionsforum, The Well hieß das, beschließt, auszutreten und alle Beiträge mitnimmt, die sie dort geschrieben hat oder er dort geschrieben hat. Und das Buch thematisiert jetzt, was heißt das eigentlich, wenn sozusagen aus Debatten, die aus Rede und Antwort bestehen, über Jahre plötzlich jemand seine Antworten rausnimmt, dann zerstört er das ganze Konstrukt. Und das ist jetzt vielleicht nicht völlig zu übertragen auf das, was gerade gesagt wurde, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, was wir nicht bedenken, wenn wir darüber nachdenken, dass unsere Daten in einem sozialen Kontext immer uns gehören. Wir zerstören nämlich das Netzwerk unter Umständen, wenn wir nicht sehr vorsichtig damit sind. Ne? Also wenn alle meine Interaktionen mit anderen Menschen mir gehören, das geht gar nicht, weil es gehören immer mehrere dazu. Ich finde das eine relativ intelligente Aussage. Bin sehr, sehr eingetan. Ich kannte die Forscherin nicht.
Das heißt doch aber auch hier, wir brauchen auch hier eine neue Narration oder eine neue Erzählung oder zumindest mal eine Debatte darüber, was ein angemessener Umgang mit Daten ist, die auch nicht so paranoid ist, sondern...
Ja, mir würde es ja schon reichen, wenn ich die Google-Geschäftsbedingungen verstehen würde, die ich unterschreibe sozusagen oder akzeptiere, wenn ich bei Google, was ich mache, meine Firma hoste mit allen, also in den Google-Apps meine E-Mail beantworte und so weiter. Ich kapiere die nicht. Ich habe sie mir wirklich angeguckt. Ich verstehe es nicht und das gilt wahrscheinlich für fast alle diese Regelungen. Ich erlaube Dinge zu denen zu tun mit meinen Daten, die mir selbst nicht transparent sind. Und ich glaube, das ist das viel spannendere Thema, ist nicht allein, welche Rechte habe ich denn, sondern bin ich überhaupt in der Lage, sie wahrzunehmen, wenn ich sie habe, weil ich muss erstmal verstehen, was passiert. Das ist nicht trivial, weil ein Konzern wie Google, der tolle Sachen mit Daten macht, weiß am Ende selbst wahrscheinlich nicht so genau, was er immer macht. Soweit ich da reinschauen kann, ist das so. Es gibt ganz viele Abteilungen, die unterschiedliche Dinge machen und man räumt sich erstmal großflächig alles ein.
Ist das ein Versagen der Politik? Das wurde ja auch diskutiert auf der Republika. Nelly Kroes war da. Da ging es darum, wie man Internetpolitik verbessern kann. Es ging um Netzneutralität, aber auch um so eine Transparenz im Netz. Warum zwingt die Politik nicht die Geschäftsbedingungen, Google die Geschäftsbedingungen so zu formulieren, dass ich sie auch verstehe?
Das wäre mal was, ja. Also ich finde das immer einfach nach den Politikern zu rufen. Letztlich sind wir das Volk und wählen die und wir müssen sozusagen den Mainstream entsprechend beeinflussen und bisher war das kein Riesenthema. Ich sage mal salopp, jetzt wo meine Mutter ein iPad hat, wird es wichtig offensichtlich. Ja, also es wird, und das ist ja, das war auch bei der Republika zu greifen, es wird immer wichtiger zu verstehen, was in den digitalen Medien passiert. Das ist, vor 10 Jahren war das nicht wirklich so relevant.
Da braucht man wahrscheinlich auch mehr Aufklärung. Die digitale Gesellschaft hat ein ganz interessantes Projekt ja gestartet, Adopt My Abgeordneten. Haben Sie das mitgekriegt? Das finde ich eine ganz nette Nummer, dass sich Abgeordnete sozusagen verbinden können mit jemandem aus der digitalen Gesellschaft, der ihnen dann so ein bisschen das Internet erklärt.
Das vielleicht ist auch ja ein rührend. Weg.
Was ist das?
Auch rührend.
Ja, vielleicht auch ein Weg, die Politik da ein bisschen mehr.
Aber also, um nochmal auf die Piraten zurückzukommen, warum sind die so erfolgreich? Wissen Sie selber wahrscheinlich nicht, aber das Tolle daran ist, offensichtlich gelingt es endlich mal in den Mainstream Dinge zu bringen, die vor ein paar Jahren eben kein Mainstream waren und die tatsächlich die Parteien, die ja sozusagen das Brennglas des Volkes sein müssen, was sozusagen dessen Interessen betrifft und das irgendwie fokussieren müssen, haben da echt einen ganz schönen blinden Fleck gehabt. Und zu meiner Freude, also die reagieren jetzt und da muss man halt noch ein paar Politiker adoptieren, aber was eigentlich passiert ist, die schauen mit großen Augen, was da passiert, wie machen die denn das, wie organisieren die sich denn? Und es ändert natürlich alles an, weiß ich nicht, die Gründungszeit der Grünen. Man zeigt mit den Fingern auf besonders seltsame Dinge, die man dort entdeckt. Aber ich glaube, es gibt einen großen Unterschied. Man nimmt die wirklich vom Start weg sehr ernst. Und das gefällt mir gut.
Mich würde noch mal interessieren, da Sie ja auch Startups beraten, wie aus Ihrer Sicht ein intelligenter Umgang mit Daten aussehen würde, was da herauskommen könnte, was einem nicht Angst macht, sondern einem wirklich auch voranbringt.
Ich bin ein Fan, dass es sozusagen zu unserer Grundausbildung gehören muss, zu verstehen, was wir da machen. Und man uns in die Lage versetzen muss, das zu verstehen. Also nicht das künstlich verschleiert. Das heißt, das, was früher mal Medienkompetenz hieß und tatsächlich irgendwie in der Schule jetzt kein Unterrichtsfach war, aber ein wichtiger Strang von Stunden, ja, dass die Kinder lernen, was auch immer, wie man richtig fernsieht, keine Ahnung. Das hat sich dramatisch verändert und jetzt ist halt wichtig, um medienkompetent zu sein, zu kapieren, was passiert, wenn man auf Spotify einen Song hört. Und was heißt das eigentlich? Was für Daten entstehen da? Ganz tollen Job, erwähne ich so oft ich es kann, hat zum Beispiel die Zeit gemacht, die auch dafür einen Preis gekriegt hat, die Bewegungsdaten von Malte Spitz, einem grünen Abgeordneten, der die eingeklagt hat, halbes Jahr Handy-Verbindungsdaten. Der wollte wissen, was ist denn da jetzt wirklich angefallen. Bitte mal googeln und wer es wirklich noch nicht gesehen hat, man kann dann in einem interaktiven Film genau gucken, wo war der Mann, welche SMS hatte er wann geschickt und man sieht, dass aus diesen wahnsinnig langweiligen Datenkolonnen, wenn man sehr intelligent damit umgeht, ein fantastisches Bewegungsprofil, das unheimlich tief ist, entstehen kann. Und das ist zum Beispiel etwas, das hat für mich viel mehr Aufklärung bedeutet als alle politischen Debatten im EU-Parlament.
Ja. Und das ist auch ziemlich unheimlich, wenn man das sieht. Ne? Ja. Bringt uns zum letzten Thema, Publizistik im Netz, auch ein Thema, was auf der Republika diskutiert worden ist. Es ging um Innovationen im Printjournalismus. Die ARD hat sich präsentiert, ZDF hat sich präsentiert. Sie sind ja sozusagen ein Printmann oder ein Digitalprintmann, so muss man das vielleicht genauer sagen, das ist Ihre Heimat. Wo stehen denn die deutschen Verlage da? Man hat das Gefühl, Leistungsschutzrecht, Tagesschau, App, bei all diesen Diskussionen, da geht irgendwie nicht viel.
Also das Grundgefühl, das ich habe, auch wenn ich jetzt in den Häusern bin, ist immer ein bisschen, es gibt immer noch zu viel Rückzugsgefechte. Also man versucht, das Hergebrachte zu verteidigen und zu bewahren. Das ist natürlich auch angebracht, weil es wahnsinnig viele Menschen ernährt. Weiß aber, dass man etwas ändern muss, dass man sehr schnell sehr viel mehr in den digitalen Medien machen muss. Und selbst die Marktführer schlagen sich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, jeden Tag den Kopf gegen die Wand und sagen, verdammt, wie kriegen wir das bloß hin? Und das treibt die Medienbranche um. Das ist nicht das Problem des Alltagsmenschen. Es wird zum Problem des Alltagsmenschen, wenn es irgendwann nicht mehr möglich sein wird, guten Journalismus zum Beispiel zu finanzieren. Ein Funkhaus wird sich vielleicht durch Beiträge finanzieren, aber also der Spiegel, das Magazin oder eine Tageszeitung wie die FAZ werden es vielleicht eines Tages nicht mehr können.
Hören wir mal Ulrike Langer, sie ist Medienjournalistin, lebt in USA, wie sie die Situation einschätzt.
Deutschland sinkt sicherlich den angloamerikanischen Ländern hinterher. Deutschland ist auch nicht das einzige Land. Also ich glaube, der italienische Journalismus oder der griechische, da sind wir dann mehr als einäugig. Aber die deutschen Verlage haben einfach Glück und ein Zeitfenster, was sie nutzen können. Sie haben noch ein gewisses finanzielles Polster, was man natürlich zur Bestandssicherung einsetzen kann. Aber man kann es jetzt auch, müsste es dann aber auch jetzt mal für Innovationen einsetzen. Und sie haben auch das Glück, dass gerade die Tagespresse in Deutschland genießt noch sehr hohes Vertrauen. Also auch das ist ein Fund, mit dem man wuchern und auf das man aufbauen kann. Das ist in den USA nicht so. In den USA hat gerade durch diese Hurra-Beiträge beim Eintritt in den Irakkrieg nach 9/11 hat das Vertrauen der Presse sehr stark gelitten.
Also es gab eine ganz lustige Situation bei diesem Panel Innovationen im Journalismus. Da meldete sich der Geschäftsführer vom Donaukurier, den ich erkannt hatte, weil er sich kürzlich zum Leistungsschutzrecht geäußert hatte. Und der stand auf und sagte, was ist denn eigentlich das Problem? Was ist denn das Thema? Uns geht's doch gut. Was ist denn jetzt so schlecht daran, was wir machen?
Also Ulrike Langer hat recht und auch nicht. Ich würde zum Beispiel überhaupt nicht in die USA schielen, wenn es um Medien geht. Die USA haben ein Zeitungssterben. Da wird's einem Angst und Bange. Und das hat sie ja auch im Grunde gesagt. Und in Deutschland ist es nicht so. Das ist aber nicht nur ein Polster, sondern ist tatsächlich, das hat sie auch gesagt, ein Glaubwürdigkeitspolster, ja. Es gibt einfach viel exzellenten Journalismus. Auch im Lokalen und in jedem Bundesland gibt's Dutzende von Zeitungen, die einen exzellenten Job machen und denen die Leute vertrauen. Das ist unendlich kostbar. Das Problem ist ja nicht, dass wir nicht stolz auf unseren Journalismus sind, sondern dass das Substrat, auf dem Journalismus ausgeliefert wird, einfach ziemlich unter Druck gekommen ist. Die Frage ist, wird Papier noch ein Trägermedium sein können? Macht das Sinn? Ja? Jetzt, wo ich meine Songs auf dem Handy unterwegs im Auto hören kann, ohne die lokal irgendwo gespeichert zu haben, spätestens da fragt sich natürlich jeder, okay, wie lange geht das noch mit dem Ausdruck?
Glauben Sie, dass diese Innovationen wie Datenjournalismus, Social Communities, also Einbindung der Social Community, mobiler Journalismus, dass die dazu beitragen können, perspektivisch, dass wieder mehr Geld reinkommt in die Kassen, auch über den digitalen Weg?
Nee, so einfach ist das nicht.
Okay, das ist fast schon das Schlusswort. Wir haben noch 2 Minuten. Jetzt kommt die große Frage. Vielleicht haben Sie eine Idee. Mir ist nichts aufgefallen, aber Sie schauen da vielleicht noch ein bisschen genauer hin. Der nächste große Hype. Was ist der nächste große Hype? War da auf der Republika was zu sehen oder hat man sich eher so konsolidiert und das so festgezurrt, was gerade so en vogue ist?
Ich glaube, dass es ein Brennglas war nochmal für den Hype, der schon gestartet ist, über den wir auch schon gesprochen haben, nämlich das kommt im Mainstream an. Solche Themen wie Urheberrecht, solche Themen wie die also eben auf der Republika besprochen worden, Politik und Digitales. Das ist auf absehbare Zeit wirklich das bestimmte Thema nach meiner Ansicht in seinen vielen Schattierungen. Und wenn jetzt nicht nächste Woche ein Startup mit dem nächsten riesigen Ding um die Ecke kommt, das lawinenartig all unser Leben nochmal umkrempelt, würde ich sagen, da haben wir echt genug zu tun mit dem Thema.
Alles klar, vielen Dank. Wir haben zurückgeblickt auf die Republika, die gestern zu Ende gegangen ist, und auf die Entwicklung im Netz in den letzten Jahren, haben die wichtigsten Themen nochmal durchgesprochen. Im Studio war Jochen Wegner. Er ist Berater für Unternehmen und Startups in Berlin und München. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Mein Name ist Vera Linz. Machen Sie es gut.